eine Seite weiter. Ich möchte heute eigentlich mal darüber sprechen, warum Hamburg über 250 Jahre lang eine Währung hatte. Und wir haben gerade selbst gehört, dass selbst in Amsterdam nach einiger Zeit diese Währung verwässert wurde, indem man Einlagen als Kredit vergeben hat, indem man mehr Kredite vergeben hatte, als man real an Einlagen hatte. Warum gerade Hamburg als einziges Beispiel, was mir bekannt ist weltweit, über 250 Jahre eine 100% silbergedeckte Währung hatte. Friedrich August von Hayek hat zu Recht erkannt, die Geschichte staatlichen Umgangs mit Geld ist mit Ausnahme einiger glücklicher Perioden eine Geschichte von unablässigem Lug und Trug. Und ich habe mir mal so aufgemacht, warum war es gerade Hamburg, die im Grunde genommen als einzige Stadt eine Bank hatte, die sich an diese 100% Deckung gehalten hatte. Also ich meine, die These, dass die Hamburger Pfeffersäcke bessere Kaufleute waren als hier die Münsteraner, ist geschenkt. War natürlich nicht so. Die haben natürlich, waren genauso schlitzohrig wie alle anderen, wenn man die Chance hatte. Aber warum hat man hier das Geld nicht auch verwässert? Und meine These ist, und dafür würde mich Friedrich August von Hayek wahrscheinlich bitter beschimpfen, ist, dass es gerade die Tatsache war, dass der institutionelle Rahmen in Hamburg eine Zwittergeschichte war. Also in Hamburg gab es kein richtiges staatliches Gewalt- und Zwangsmonopol. Hamburg war als Institution, es war nie klar, was Hamburg eigentlich ist. Es ist eine freie Reichsstadt. Was ist das überhaupt? Es war mehr so eine, ich würde mal sagen, eine Art Privatrechtsordnung. Und das ist also meine These. Und ich möchte Ihnen heute Abend mal diesen institutionellen Hamburger Rahmen vorstellen, weil das mein Argument ist, warum aus diesem institutionellen Rahmen eine 100% gedeckte Währung hervorgegangen ist, die auch bis zum Schluss, bis die Preußen kamen, ich glaube, hier waren sie schon ein bisschen früher, in Hamburg sind sie dann erst 1870, 71 einmarschiert mit Bismarck. Die Preußen haben das dann natürlich verworfen, aber bis dahin hatte Hamburg über 250 Jahre diese 100% gedeckte Währung. Bitte mal kurz weiter. Ja, viele von Ihnen kennen Hamburg. Hamburg ist 1843 die komplette Altstadt abgebrannt. Also es war mal nicht mal der Zweite Weltkrieg, da ist auch viel kaputt gegangen, aber schon 1843. Und so aus dieser alten Hamburger Kaufmannsrepublik ist eigentlich nur noch so am Nikolaischlied so eine kleine Reihe erhalten geblieben. Und dort treffen wir uns auch sehr oft mit den Freunden der österreichischen Schule. Und so werden wir auch am 6. Juni, werde ich abends einen kleinen Rundgang machen auf der Spur der Hamburger Mark Bankow. Wir werden uns abends dann dort hier einfinden, in diesem Gebäude. Und das habe ich unten komplett angemietet. Das ist ein schöner Kontorsaal, wo wir das Roland-Bader-Abendessen genießen werden. Und das Menü habe ich dann mal zur Feier des Tages Menü des ehrbaren Kaufmanns genannt. Und das ist das letzte Stück Hamburg, wie es historisch ausgesehen hat. Und das ist übrigens auch der historische Hafen. Also dieser kleine Fleet, dieser Nikolai-Fleet, das war bis noch gar nicht vor langer Zeit eigentlich alles, was der Hamburger Hafen zu bieten hatte. Ist natürlich mittlerweile gigantisch groß, aber eigentlich erst so im 19. Jahrhundert richtig groß geworden. Vorher war das alles relativ überschaubar. Ja, in Hamburg ist es losgegangen, wie in vielen anderen Städten auch. Eigentlich aus diesem Machtvakuum heraus. Der Kaiser hat viel an Einfluss verloren im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, so im 12., 13. Jahrhundert. Weltliche und kirchliche Herrscher standen sich gegenüber, so auch in Hamburg. Hamburg hatte auf der einen Seite einen Dombereich, einen Altstadtbereich, der von der Kirche dominiert war. Drumherum war damals der Graf Adolf von Schauenburg. Und eigentlich so aus diesem allgemeinen Machtvakuum heraus ist eine dritte Instanz entstanden. Und zwar eine Kaufmannschaft, die sich sozusagen aus eigener Kraft, mit eigenem Geld, mit eigenem Handel, mit eigener Produktion eine Position erarbeitet hat, wo sie mehr und mehr der Kirche, aber auch dem Grafen den Rang abgelaufen haben. Aus dieser Schwäche heraus ist diese Kaufmannschaft entstanden. Bitte mal weiter. Und hier kommt schon so ein bisschen das Besondere an der Stadt Hamburg. Hamburg war keine freie Reichsstadt, sondern man hat vielmehr festgestellt, dass dieser Freibrief, den die Hamburger Kaufleute dann präsentiert hatten, dass der gefälscht war. Ja, man wollte Marktprivilegien haben, man wollte Zollprivilegien haben und hat versucht auch gegenüber Bremen zum Beispiel oder Lüneburg oder auch dem dänischen König zu sagen, hier, wir haben den Freibrief vom Kaiser, hier ist der. Was aber ein Trick war. Man hat später herausgefunden, das Ding war gefälscht, aber hatte damit ja mehr oder weniger die Position, dass man gesagt hat, okay, es ist eigentlich auch eine freie Reichsstadt, steht unter dem Schutz des Kaisers, ist aber nie richtig offiziell eine gewesen. Also es war ein komplettes Machtvakuum. Und diese institutionelle Konstellation, die sich herausgefunden hat, ist hochinteressant, wenn man weitermacht, André. Auf der einen Seite, wie auch überall sonst im Heiligen Römischen Reich, es war natürlich das Gewohnheitsrecht, was hier maßgeblich war. Ich habe hier mal ein Zitat hier auch vom Freiheitswerk, wie das online jetzt mal gestellt hat. Es gibt über dir keinen Herrn und unter dir kein Knecht. Wenn man sich das überlegt, im Jahr 1271, ich weiß nicht, wie die Situation hier im Bistum war, in Münster, das waren wahrscheinlich Slogans, da hat man Feuer bekommen vom Lehnherr. In Hamburg war das zu der Zeit schon Usus, dass man als freier Kaufmann niemanden unterstellt war. Und das ist im Grunde genommen ja die übergeordnete Instanz gewesen, an die man sich gehalten hat und wo auch jeder freiwillig Interesse dran hatte, sich zu halten. Ich respektiere dein Eigentum, du respektierst mein Eigentum. Ich gehe nicht an deine Frau, du gehst nicht an meine Frau. Ja? Das sind also Regeln, wo jeder ein Interesse dran hatte und der dagegen verstoßen hat, hat ein Problem. Weil die Übrigen gemerkt haben, das ist Unsinn, damit schaden wir uns allen. Ich respektiere dich, du respektierst mich. Und auf Basis dieses Gewohnheitsrechtes ja, hat sich das Leben abgespielt. Wenn es dann doch mal Konflikte gab, und die gibt es natürlich immer, wurden die über sogenannte Rezesse, also über Verträge erlassen, die man ausgehandelt hat. Aber es gab niemals eine Verfassung. Die Hamburger Kaufmannschaft hat überhaupt keine Verfassung gehabt. Die wurde erst 1860 eingeführt, also über 650 Jahre lang, nur alleine auf Basis dieses Gewohnheitsrechts und entsprechend dann immer mal mit Rezessen. Bitte weiter. Ja, dann gab es einige Kaufleute, die waren erfolgreicher als die anderen, die waren auch angesehener. Und aus denen hat man dann diesen Hamburger Rat gebildet. Das war eine ehrenamtliche Tätigkeit. Man wurde auf Lebenszeit gewählt. Das waren in der Regel so 15 bis 20 Leute. Wer zum Beispiel dort einmal finanziell Probleme hatte, privat mit seiner Firma, musste sofort seinen Posten verlassen. Man konnte auch nicht hingehen und sagen, mein Schwager wäre doch mal gut hier für diesen Posten, den schlage ich vor. Vetter in Wirtschaft war auch ausgeschlossen. Das war wirklich nur eine Art natürliche Elite, die natürlich auch schlitzohrig waren und immer mal versucht haben, sich persönlich Vorteile zu suchen. Aber im Großen und Ganzen war das hier eine Konstellation, wo diese Leute auch sehr, sehr kritisch beäugt wurden und wo relativ wenig Willkür herrschte. Kommen Sie rein, hier vorne ist noch ein Platz frei. Bitte mal weiter, André. Ja, und neben diesem Hamburger Rat, also der Elite, der Kaufleute, gab es die erbgesessene Bürgerschaft. Das waren also alles die Kaufleute, die Grund und Boden in Hamburg hatten. Ja, also wer Grund und Boden hatte, hat zur erbgesessenen Bürgerschaft gezählt. Und diese Menschen, man kann fast von einer Privatrechtsordnung sprechen, weil sozusagen die Eigentümer zusammen mit dem Hamburger Rat darüber bestimmt haben, wie Dinge geregelt werden. Und so wurde beispielsweise die Verwaltung über die Kirchspiele in Hamburg abgewickelt. Wenn man in Hamburg war und hat mal so auf die Skyline geschaut, wir sehen, in Hamburg gibt es so gut wie keine Hochhäuser, aber man sieht immer diese 5 Kirchtürme bis heute. Ja? Und dann Michael ist es später dazugekommen, der Michel, aber hier diese Kirchen, die haben sozusagen auch die Verwaltung übernommen und waren komplett unabhängig. Da konnte der Hamburger Rat nicht hingehen und sagen, ihr macht das jetzt so und so und ihr macht das so und so, sondern die haben sich eigenständig verwaltet. Das Ganze kostet auch ein bisschen Geld, mach mal bitte weiter, deswegen habe ich speziell mal gesagt, wie war das eigentlich so mit Steuern, wie haben die sich finanziert? Also ab 1290 gab es 2 Ratsherren, ja, Funktion der Kämmereiherren hatte, und Hamburg wuchs ja dann auch in der Zeit, und so hat man dann, gab es dann einen Rezess, ja, eine Neuerung, einen neuen Vertrag, und ab 1530 hat man gesagt, okay, jedes Kirchspiel stellt 2 Kämmerer, die sich um die Finanzen kümmern. So, und die Einnahmen waren relativ übersichtlich. Auf der einen Seite waren natürlich Zölle, aber auch Akzise. Akzise ist das, was heute Mehrwertsteuer, Verbrauchsteuer ist, vor allen Dingen auf Bier, Branntwein etc., war ungefähr 3%. Und was ich hochinteressant finde, die Akzise wurde erst später eingeführt, so im 15. und 16. Jahrhundert. Vorher hat man sich ausschließlich finanziert, also wenn da mal Geldbedarf da war, über den sogenannten Schuss. Das lief dann folgendermaßen ab. Man hat sich überlegt, okay, wir brauchen vielleicht für eine Stadtmauer, ja, die wir hier nochmal bauen, so und so viel Geld. Und wir kennen ja alle Leute, die hier Grund und Boden haben in Hamburg. Und wir sagen, ja, gebt doch jeder mal von euch ein 0,5% von dem, was ihr habt. Und dann ist jeder angetreten, dann war vorhin die Schatztruhe. Und dann hat jeder dort Geld reingetan, aber anonym. Also keiner wusste, wie viel hat er reingetan. Das war zum Beispiel in anderen Städten anders. In anderen Städten war es so, dass jeder offiziell zeigen musste, wie viel er reinmacht. Das war in Hamburg nicht möglich, weil in Hamburg gab es in der Form keine richtige juristische Instanz, die sowas hätte ahnden können. In Städten wie Hannover zum Beispiel oder auch Nürnberg, wo sich relativ schnell so ein Patriziat herausgebildet hat, das gab es in Hamburg niemals. Es waren also immer Kaufleute, wo man da konnte man nicht so richtig ran, weil es keine Instanz gab. Und deswegen war das alles anonym. Das wäre natürlich schön, wenn das heutzutage auch noch so laufen würde. Aber so lief das tatsächlich 650 Jahre. Und Hamburg ist nicht schlecht damit gefahren. Sogar sehr, sehr gut, was ich gleich zeigen werde. Machen wir kurz weiter, André. Und daneben gab es auch noch die unabhängigen Berufsstände. Die gab es überall. Ja? Die Ämter und Gilden. Da war auch so, dass das Leben mehr oder weniger organisiert. Extrem einflussreich. Und für uns natürlich aus klassisch-liberaler Perspektive würden wir sagen, das waren ja Kartelle. Ja, das ist ja wirklich nicht positiv und hat natürlich auch die Entwicklung im Mittelalter gehemmt. Das steht außer Frage. Aber man darf nicht unterschätzen, das waren wirklich eigenständige Institutionen, denen auch keiner reinreden konnte. Wenn ein Amt, in Hamburg hieß das Amt, in anderen Städten Gilden und Zünfte, wenn jemand aus dem Amt gesagt hat, das wird so gemacht, dann konnte dem keiner reinreden. Das waren souveräne Menschen. Da konnte nicht der Hamburger Rat kommen und sagen, was macht ihr denn da für Blödsinn, das machen wir ja anders. Das war völlig undenkbar. Das war eine eigene Instanz, die ihre eigenen Regeln hatte, die ihr eigenes Leben gelebt hat. Und Nachteil war natürlich, wenn Sie jetzt als junger, aufstrebender Handwerker es nicht geschafft haben, die Tochter des Meisters zu heiraten und selber nicht die Möglichkeit hatten, als Meister aufzusteigen, hatten Sie natürlich ein Problem. Weil dieses Kartell halt innerhalb dieser Zunft nicht sehr freiheitlich und wettbewerblich war. Aber auch wenn Sie die Tochter nicht bekommen haben, hatten sie die Möglichkeit, aus dem Millerntor rauszumarschieren, dann machen wir die nächste Seite, und direkt vor den Toren Hamburgs, und da kommt übrigens der Name her, gab es die große Freiheit, die übrigens eingeführt wurde vom dänischen König, weil der sauer war, dass Hamburg ihm Altona nicht abkaufen wollte, beziehungsweise die Hamburger Pfeffersäcke wollten den Preis nicht zahlen. Und er hat gesagt, so, dann zahle ich es euch heim, und ich setze direkt vor euer Millerntor die große Freiheit, Gewerbefreiheit für alle Handwerker, und damit schade ich euch. So, das hat aber dazu geführt, dass wir einen Systemwettbewerb hatten. Ich bin als junger Handwerker, der die Meistersfrau nicht abbekommen oder Tochter nicht abbekommen hat, aus dem Millerntor rausgegangen, 200 Meter gelaufen und habe in der großen Freiheit meinen Betrieb gegründet, bin meinem Gewerbe nachgegangen und konnte auch so erfolgreich sein, meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und ja, ich meine, das ist heutzutage bei rausgekommen. Ja, aber kann man nichts machen. Es war mal gut gedacht. Ja, und aus dieser ganzen Mentalität her, weil man im Endeffekt nur Geld verdienen konnte, wenn man etwas produziert hat, wenn man etwas geschaffen hat, hat sich sowas wie die ehrbare Kaufmannstugend entwickelt. Und über allem stand das Primat des Eigentums und des Handels. Und wenn man mal sieht, wie Hamburg insbesondere in der Hanse, das war noch zu einer Zeit, da war Lübeck tonangebend, Hamburg wurde dann erst so ab dem 16. Jahrhundert einflussreicher, aber vorher lief sehr, sehr viel über die Ostsee, stand Hamburg mehr oder weniger so im Schatten von Lübeck. Aber wenn Sie mal schauen, hier in Hamburg wurde schwerpunktmäßig Bier produziert und auch Fässer wurden hier produziert. Also Böttcherei war ein großes Geschäft und ich habe hier geschrieben, das waren die Container des Mittelalters, waren sie in der Tat. Und wenn Sie mal schauen, wo wir überall Hansestädte haben, dann werden Sie auch sehen, dass hier im Münsterland, also Münster war, glaube ich, keine Hansestadt, war auch eine Hansestadt. Ja. Oder auch zum Beispiel Herford.
Dortmund.
Dortmund, ne? Also alles Hansestädte, die miteinander Handel getrieben haben und die gesagt haben, ja, natürlich auch aufgrund der Schwäche der weltlichen und kirchlichen Fürsten drumherum, ihre Interessen durchsetzen und sagen so, ihr pfuscht uns da jetzt nicht rein, ihr greift nicht nochmal bei uns ins Säckel, sondern wir sorgen dafür, dass wir hier freien Handel treiben können. Und das war eine Institution, die ohne Verfassung eine Art ja, spontane Ordnung, würde Friedrich August von Hayek sagen, wo sich ein Handel entwickelt hat, der sehr, sehr stark zum Wohlstand beigetragen hat. Und ich glaube, der einzige Grund, weshalb damals die industrielle Revolution noch nicht gestartet hat, ist der gewesen, dass damals halt der Einfluss der Zünfte und Ämter noch sehr, sehr stark war. Also ich glaube, wenn die nicht gewesen wären, hätten wir schon im 12., 13. Jahrhundert sowas wie eine industrielle Revolution gesehen. Ist jetzt meine These, können wir gerne diskutieren, aber ich glaube, die Zünfte und Ämter waren damals einfach noch zu stark, um noch größere Kapitalakkumulation zu ermöglichen. Ja, ein Problem hatten sie aber trotzdem. Die Hanse hatte ursprünglich keine eigene Währung. Man war angewiesen auf die Gelder, die hier vom Erzbischof, vom Münzregal des Erzbischofs zur Verfügung gestellt wurden, oder halt auch von den weltlichen Fürsten. Und da hat man gesehen, weil die natürlich chronisch Geldnot hatten, dass die anfingen, an den Münzen rumzuknapsen. Ja? Also da wurde der Metallgehalt verschlechtert oder es wurde am Rand wurde was abgeknipst oder man hat auf einmal alle Münzen eingezogen und hat dann neue rausgebracht mit 30% weniger Edelmetallgehalt, aber mit der gleichen Denomination. Und das war für die Kaufleute natürlich ein Problem, weil wenn ich eine Wirtschaftsrechnung mache, bin ich ja darauf angewiesen, dass ich eine stabile, solide Recheneinheit habe. Wenn da aber dran rumgefuscht wird, habe ich als Kaufmann ein Problem. Und von daher ist die Hanse, also hier übrigens an der Trostbrücke, das ist hier das alte Zentrum noch in Hamburg, was wir auch besichtigen werden am 6. Juni. Hier haben die Münzhändler gesessen, ähnlich wie auch in Florenz auf ihren Banken. Und die haben mit diesen ganz unter, das waren ja hunderte von Währungen, die sie hatten, mit unterschiedlichem Metallgehalt, haben die hier Handel getrieben. Und das war natürlich sehr, sehr ineffizient. Das war den Kaufleuten ein Dorn im Auge. Und deswegen hat man, bitte mal weiter, versucht, das Ganze zu standardisieren. Und ab 1369 gab es den Versuch des Wendischen Münzvereins, wo man innerhalb der Hanse, insbesondere im Norden, versucht hat, das Ganze zu koordinieren.
Kurze Frage.
Ja.
Wer hatte denn in dieser Zeit die Münzhoheit?
Also in Hamburg hat niemand. Hamburg hat kein Münzregal gehabt. Wie gesagt, die Hanse war kein Staat, es gab keine Verfassung, das waren einfach Kaufleute. Das Münzregal hatten die Nachbarn gehabt. Der Erzbischof von Bremen, der König von Dänemark, der Graf oder Fürst von Lüneburg-Braunschweig. Die haben ihre Währung gehabt und die sind in Hamburg zirkuliert zu der Zeit. Aber alle, überall wurde rumgefuscht. Das war ein Problem für die Kaufleute. Und das haben gesagt, wie können wir das Problem lösen? Ne? Und ja, da ging es los mit dem Wendischen Münzverein. Und das lief auch leidlich gut, muss man sagen, aber jetzt auch nicht so ideal. Und vor allem war zu dieser Zeit noch auch zur Zeit der Hanse, war der Norden Deutschlands oder auch die Hanse alles andere als tonangebend. Die Musik, die großen Innovationen kamen zu der Zeit aus Italien. Und da sind einige Innovationen zu der Zeit umgesetzt worden, die sehr, sehr wichtig waren, die auch dann später in Hamburg übernommen wurden. André, mal ganz kurz bitte. Das war zum einen, in Italien wurde bereits im 14., 15. Jahrhundert die doppelte Buchführung erfunden und die ersten Banken gegründet. Also man hatte wirklich hier diese ersten Leute, die eine Buchführung hatten und eine Wirtschaftsrechnung hier betreiben konnten, was vorher überhaupt nicht möglich war. Ja, dafür hat es natürlich die Innovation einer doppelten Buchführung gebraucht. Und das ging in Italien zu dieser Zeit los. Und mach's mal weiter. Von Italien wurden diese Innovationen über Antwerpen und Amsterdam weiterentwickelt Und so im 16. Jahrhundert war definitiv Antwerpen und Amsterdam die neuen Zentren des Handelskapitalismus. Und das hier zum Beispiel, also wir machen einmal im Jahr auch so einen IFAM Investment Workshop. Letztes Jahr waren wir im Herbst in Antwerpen. Und hier waren wir im Innenhof der ältesten Börse der Welt. Also hier die Ute Beurs im Jahr 1533. War das der erste Platz, wo Kaufleute sich gezielt getroffen hatten und wo man für gängige Handelswaren Preise ausgehandelt hat. Und zwar Preise in der Form, die auch angeschlagen wurden, dass ich auch als Kaufmann vom Nachbarort auf einmal wusste, okay, an der Börse hier in Antwerpen ist der und der Preis bezahlt worden, das ist so der Standardpreis, an dem kann ich mich ja orientieren. Und ich kann zum Beispiel jetzt, wenn ich mein Getreide verkaufe, sehe ich ja, ich kann ja eigentlich viel mehr bekommen. Und es gab eine gewisse Transparenz, es gab eine Preisbildung, was natürlich immens wichtig war, um eine arbeitsteilige Gesellschaft ins Laufen zu bringen. Und in der Phase haben sich auch die ersten größeren Handelsgesellschaften gebildet. Klar, mit Möglichkeiten der Buchführung, mit Börsenkursen, mit all diesen Innovationen hat es dann auch in Holland die ersten großen Handelshäuser gegeben, die angefangen haben, weltweit Handel zu treiben. Und dann passierte Folgendes, wovon Hamburg sehr, sehr stark profitiert hat, durch diese Glaubenskriege dann im 16. Jahrhundert, ist im Grunde genommen das ganze Know-how in dieser Gegend, was heute Belgien, Holland ist, nach Hamburg gekommen. Und zwar mussten gerade die wohlhabenden Kaufleute in diesen Wirren flüchten und sehr, sehr viele davon sind nach Hamburg geflüchtet. Und Hamburg war bis zu dem Zeitpunkt von der ganzen Entwicklung her sehr, sehr rückständig. Und Ende des 16. Jahrhunderts ist gerade insbesondere dank der Holländer von einem Moment auf den nächsten in eine ganz andere Liga katapultiert worden. Mach mal weiter. Und zwar haben die Holländer alles mögliche an Know-how mitgebracht. Also erstmal wurde die erste Börse in Hamburg gegründet. Und das zweite war, und jetzt kommen wir zur Wechselbank von Amsterdam. Man hat das Know-how der Wechselbank von Amsterdam, die ja 1609 gegründet worden ist, mitgebracht nach Hamburg und hat gesagt, sowas setzen wir auch in Hamburg auf. Und bitte mal eins weiter. Und hier sieht man auch die größten Einlagen dieser Bank, die auf Silber basiert war. Man ist also hingegangen und hat ursprünglich noch Silbertaler einbezahlt. Später konnte man auch Silberbarren einzahlen. Man hat ungefähr für 8,5 Gramm Silber eine Mark Bankogut geschrieben bekommen. Also so wusste ich immer ganz genau, wenn ich so und so viel Kilo Silber dahin bringe, kriege ich so und so viel Mark Bankogut geschrieben. Und das war eine Verrechnungseinheit weltweit, die es aber nur als Buchgeld gab. Es war damals so eine der angesehensten Sachen, dann in Hamburg ein Konto zu haben, weil man wusste, wenn der Kaufmann ein Konto bei der Hamburger Bank hat, dann ist der solide, dann hat der Bonität, dann ist der angesehen. Man konnte mit einem Konto bei der Hamburger Bank mit ganz Europa Handel treiben. Das ist also akzeptiert worden. Und Hamburg hat genau wie Amsterdam auch von Anfang an diese 100% Deckung gehabt. Und bitte mach mal eins weiter. Und zwar hat man das Ganze, und da ist eigentlich genauso, wie De Soto immer argumentiert, gesagt, hier muss eine Trennung her, auf der einen Seite zwischen dem Einlagengeschäft, Depositum, also das Geld, was ich auf der Bank einzahle, auf mein Konto, das Silber, was ja jederzeit zur Verfügung stehen muss, das liegt da auch. Das wird nicht anderweitig angefasst, das wird nicht verliehen, weil das ist ja mein Geld, was ich jederzeit auch abrufen kann. Und das war die Grundidee der Hamburger Bank. Aber man hat natürlich auch Darlehen gegeben. Das aber wiederum hat man niemals über die Hamburger Bank gemacht, sondern dafür gab es die Hamburger Lehnbank. Da wusste man, wenn ich da mein Silber hinbringe, dann kriege ich zwar einen Zins, aber ich muss halt auf mein Geld eine gewisse Zeit verzichten. Ich kann nicht jeden Tag darauf zugreifen, sondern wenn ich 3 oder 5 Jahre der Lehnbank mein Geld zur Verfügung stelle, dann komme ich vorher das Geld nicht ran. Dafür habe ich einen Zins bekommen. Hier musste ich eine Gebühr zahlen. Ja, wer ein Konto bei der Hamburger Bank hatte, da gab es kein kostenloses Girokonto. Quark, hier wurde ja nur das Geld, wurde eine Gebühr bezahlt für die Einlagerung und dafür, dass man Zahlungsverkehr vornehmen konnte. Und hier gab es halt einen gewissen Zins. Hier wurde in erster Linie dann auch wurden Darlehen sehr überschaubar an die Stadt Hamburg gegeben. aber man hat nie den Quatsch gemacht, den man in Amsterdam gemacht hat. Wo man nämlich dann anfing, nach 50, 100 Jahren, wo Begehrlichkeiten dann kamen, von den Stadtoberen und haben gesagt, gib uns doch mal Kredit. Ja, wir haben ja noch, was weiß ich, gewisse Projekte, die hier bezahlt werden müssen. Und da liegt ja so viel Gold und Silber, gibt uns mal ein Darlehen davon. Das ist hier nie gemacht worden. Und meine These ist, können wir gleich gerne mal diskutieren, dass im Gegensatz zu Amsterdam es in Hamburg gerade keinen richtigen juristischen Rahmen gab. Es gab keine Verfassung, es gab keine Institution, der einfach sagen konnte, mach das. Ein Kaufmann, der im Hamburger Rat war, der hat einen Teufel getan, zu sagen, ich fusche da irgendwo rein. Wenn das rausgekommen wäre, den hätten sie wahrscheinlich aufgehangen. Ich sage, was bildest du dir eigentlich ein, wer bist du eigentlich, dass du hier Gelder veruntreust? Außerdem haben natürlich die angesehenen Hamburger Kaufleute natürlich auch ihre Sichteinlagen hier gehabt. Die sagen, ich werde einen Teufel tun, mein eigenes Geld zu verwässern, was hier in der Bank liegt, habe ich doch überhaupt kein Interesse dran. Ne, der Job war ja ohnehin ehrenamtlich. Und das ist der Grund, weshalb hier in Hamburg bis die Preußen kamen, man immer eine 100% Deckung hat. Man weiß es daher, als Napoleon eingefallen ist, hat er, ja, wie in jeder anderen Stadt, natürlich auch hier so die Reserven geplündert. Und in Hamburg war er ganz irritiert, weil er gesehen hat, oh, da ist ja sogar mehr Silber unten im Keller gewesen, als oben in den Büchern stand. Das bisschen mehr kam durch die Gebühren zustande, die bezahlt worden sind. Aber wo er gesagt hat, das ist ja, gibt's doch gar nicht. Das ist ja genau, was in den Büchern steht, ist auch hier unten im Keller. Das hat er erstmal nach Paris gebracht. Ein bisschen was davon gab es dann zurück. Aber das hier ist dokumentiert, dass hier bis zum Ende diese 100% Deckung vorhanden war. Und ich möchte jetzt nicht die hayekianische Konjunkturtheorie wiedergeben, das ist nochmal ein anderes Thema, aber wir wissen, dass ja gerade durch diese Teildeckung, diese Teilreservedeckung, dass das die Ursache ist für Konjunkturzyklen. Und die konnten natürlich hier in der Form, hier direkt in Hamburg, so nicht entstehen, zumindest nicht mit der Hamburger Marktbankowährung. Bitte eins weiter. Ja, und es gibt, wer in Hamburg mal ist, empfehle ich einen Besuch des Hamburger Museums. Da gibt es noch die Bank Portugaleser, nennen die sich. Das sind Erinnerungsmedaillen an die Hamburger Bank. Die sind ja niemals ausgemünzt worden. Also es gab niemals eine Hamburger Bank Münze, sondern es war wirklich reines Buchgeld. Und es gab mal nicht mal ein Währungszeichen dafür. Also ich habe immer mal gesucht, gibt es sowas wie zum Beispiel das Eurozeichen oder das Dollarzeichen, irgendwas, das man dahinter geschrieben hat? Nein, man hat wirklich immer nur so Mark Banco dahinter geschrieben. Es gab nichts. Und das ist so das, und ich finde diesen Spruch sehr, sehr bezeichnend, weil er eigentlich auch die Idee wiedergibt. Die Schatzkammer der Kaufmannschaft durch ein beständiges Gesetz befestigt. Auf öffentlichen Treu und Glauben wird hier das Silber der Bürger aufbewahrt und zurückgegeben. Und genau so war es. Also historisch einmalig. Und wird von den Hamburgern nicht nur nicht wertgeschätzt, sondern man weigert sich sogar in der lokalen Presse über meine Hamburger Mark-Banko-Veranstaltungen einen Bericht zu schreiben, wo Leute aus ganz Europa kommen, die sagen, Mensch, das ist ja fantastisch, das könnte ja wirklich ein Weg aus der Krise sein. Ja, weil man natürlich Springerpresse, Hamburger Abendblatt, Mopo, linkes, versifftes Hetzblättchen mit allen kruden Vorstellungen, wie Dinge zu laufen haben. Und da gehört natürlich ein ehrliches, 100% gedecktes Geldsystem nicht dazu. Und deswegen berichtet man nicht über so Veranstaltungen. Ja? Deswegen nochmal danke, dass du hier darauf aufmerksam gemacht hast. Also das, ich habe immer gesagt, das ist mein Ziel, ist es eigentlich auch zusammen mit Christoph Berking, irgendwann mal wieder so eine Hamburger Bank, so eine Mark Banco zu gründen. Hätten wir im Moment ein Problem, weil ab einer gewissen Größenordnung würde uns die EZB natürlich eins auf den Deckel geben. Ich würde sagen, das läuft hier so nicht. Aber vielleicht mittelfristig, dass man in die Richtung mal wieder geht. Bitte weitermachen. Und wir sehen hier zum Beispiel ein Beispiel im Siebenjährigen Krieg, als Preußen sich unheimlich verschuldet hatte und die Währung, die preußische Währung, immer weiter verwässert wurde. Und als im Rahmen des Siebenjährigen Krieges in Amsterdam auch sehr viele Banken pleite gegangen ist, weil die Banken in Amsterdam nämlich gerade das gemacht haben, sie haben Kredite rausgegeben, die nicht gedeckt waren. Und als diese Kredite im Zuge des Siebenjährigen Krieges geplatzt sind, sind die Banken auch reihenweise pleite gegangen. Es gab eine riesige Krise und die einzige Währung, die davon nicht betroffen war, war die Hamburger Bank. Man hat natürlich keine Kredite vergeben. Man hat gesagt, Leute, wir haben hier nichts, das sind Einlagen, können euch keinen Kredit geben, das ist das Silber unserer Kunden, es gibt keinen Kredit. Und ja, in der Phase kann man sagen, während des siebenjährigen Krieges war die Hamburger Mark Banco, ja, man kann fast sagen, so die europäische Ankerwährung, wo man sich dann reingeflüchtet hat. Und bitte weiter. Ja, das ist sozusagen der Aufstieg gewesen. Also gerade so dieses leicht anarchistische, diese privatrechtliche, institutionelle Konstellation in Hamburg, die dazu geführt hat, dass man eine 100% Deckung gehabt hatte. Und jetzt werde ich ein bisschen ketzerisch, wo ich nachher bestimmt auch Widerspruch bekommen werde. Ich glaube, der Niedergang, der auch in Hamburg eingesetzt hat, hat bereits hier im 18. Jahrhundert eingesetzt. Und zwar, als die Ideen der französischen Aufklärung nach Hamburg gekommen sind. Also all das, was uns in der Schule immer als der große Schritt nach vorne verkauft wurde, würde ich jetzt mal argumentieren, dass das der Anfang vom Ende war und dass wir auch nur aus dem Schlamassel rauskommen, wenn diese Ideen aus den Schulbüchern rauskommen. Und in Hamburg war es die Patriotische Gesellschaft. Das ist jetzt das Gebäude, die steht jetzt auf der Stelle, wo früher das alte Rathaus war, was 1843 im großen Brand abgebrannt ist. Hier hat man sich getroffen und der Wahlspruch lautete, ja, dem Wohl der Allgemeinheit. Eine Vorstellung, die bis dahin überhaupt nicht existierte, sowas wie Allgemeinwohl, wurde jetzt diskutiert. Und man versuchte also, ja, Roland Bade würde sagen, in bester Gottspielerei Gesellschaftsklempner zu spielen. Und wo das hinführte, gucken wir mal auf den...
Kurz eine Frage dazu. Wie haben die sich finanziert? Also das ist ja anscheinend ein staatliches Gebäude. Also
damals zu sagen, das muss man dazu sagen. Diese Vorstellung, dass irgendwas staatlich war, gibt es nicht. Ja. Die Oper in Hamburg war privat. Nichts war, es gab auch keine Universität, weil die Kaufleute gesagt haben, das ist Geldverschwendung. Wir können unsere Kinder nach Göttingen schicken. Es gab nichts Staatliches. Das ist völlig unvorstellbar. Es gab nichts. Es gab auch keine Kasse. Wovon? Von dem Schoß? War nichts da. Es gab nichts Staatliches. Ja, und das sind die Ideen, wofür ich schon sehr, sehr viel Haue bekommen habe, wo Leute schon hysterisch geworden sind. Aber meine feste Überzeugung ist, dass das die Wurzel der Probleme ist, die wir aktuell haben. Die Idee, die Vorstellung eines Primates der Politik war für einen Hamburger Kaufmann undenkbar. Ein Hamburger Kaufmann war für sich, für sein Leben, vielleicht auch für seine Familie oder vielleicht für den einen oder anderen Mitarbeiter verantwortlich. Aber ein Primat der Politik, ja, dass ein Hamburger Kaufmann sich einer Partei, einer Politik unterordnet, völlig unvorstellbar. Das war ein Gedanke, die hätten sie ausgelacht. Aber diese Ideen wurden im 18. Jahrhundert von der sogenannten Avantgarde, weil sie aus Frankreich kamen, das war schick, wurden die diskutiert. Und auch die Idee zu sagen, ja gerade diese kirchliche Selbstverwaltung über die Kirchspiele, gerade auch die richterliche Unabhängigkeit, der Richter ist nicht vom Staat bezahlt worden, der ist von den Parteien bezahlt worden, die miteinander gestritten haben, das war völlig unvorstellbar. Ja? Das ist ab dem 18. Jahrhundert oder dann vielmehr noch im 19. Jahrhundert in die Köpfe der Menschen getragen worden. Oder auch das Gewohnheitsrecht, das war eine Selbstverständlichkeit, das Primat des Privateigentums, dass man sich nur an Regeln orientiert, die natürlich alle begrüßen und unterschreiben, wo nicht eine kleine Gruppe oder die Mehrheit sagt, so machen wir das jetzt und du hast dich dem anzupassen. Auch bis dahin völlig unbekannt und undenkbar. Auch die Idee der Nation gab es nicht. Man war ein Kaufmann, man hat in Hamburg gelebt, aber sowas wie Nation Deutschland gab es nicht in den Köpfen. Das sind alles Ideen gewesen, die mit den Franzosen nach Hamburg gebracht wurden. Und wenn Sie sich jetzt hier nochmal anschauen, Hamburg hat in den 650 Jahren war in zwei Kriege vermittelt. Das war einmal im Schmalkaldischen Kriege im Rahmen der Reformation, wo man sich hat reinreiten lassen. Da hat man ein paar Leute geschickt, da hat man rechts und links auf die Ohren bekommen und gesagt, nie wieder. Und dann natürlich Napoleon, als er Hamburg überrannt hat. Aber ansonsten hat Hamburg sich an keinem Krieg in irgendeiner Form beteiligt. War völlig unvorstellbar. Man hat Handel getrieben, Man hat mit anderen Menschen versucht, Geld zu verdienen, aber man hat sie nicht bekriegt oder bestohlen. Ja, diese Idee von Sozialismus, also sprich, dass der Staat das Obereigentum für Privateigentum hat, überhaupt nicht vorhanden, wurde jetzt aber diskutiert, dass man zum Allgemeinwohl hin natürlich auch mal die mehr haben, dass die da auch mal ein bisschen mehr abgeben müssen und auch nicht immer nur anonym, ne, sondern da muss auch mal offengelegt werden, was gibt der denn jetzt und wurde hier auch diskutiert, ja, und finde ich eine der schlimmsten Ideen, die der Volkssouveränität zu sagen, ja, das sind ja nicht wir, die diese Entscheidung treffen, sondern wir sprechen im Namen des Volkes. Das bin ja nicht ich, das sind ja wir alle, ja, das ist ja diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, dieses Gesetz, was ich umsetze, das sind ja wir. Wie kannst du gegen etwas sein, was wir sind? Also diese Idee der Volkssouveränität. Völlig undenkbar, aber all diese kruden Ideen wurden hineingetragen und natürlich auch auf einmal die Idee, dass man sowas wie Geld produzieren kann, dass man eine Wirtschaft ankurbeln kann. Ja? John Law, es ging ja Anfang des 18. Jahrhunderts los, auch diese Ideen wurden diskutiert. Und die wurden immer weiter diskutiert. Wenn wir jetzt mal weiterschauen, ich habe jetzt so ein bisschen spöttisch geschrieben, Hamburg bekommt seine Aufklärung, die Franzosen besetzen Hamburg und das war für Hamburg wirklich ein traumatisches Erlebnis, weil gerade auch durch die Handelssperre mit England hat es doch sehr, sehr große Armut gegeben. Die Franzosen sind reingeritten in Hamburg, haben zum Beispiel hier die St. Petri-Kirche als Pferdestall benutzt, also wirklich barbarisch. Leute, die seit Familien, alteingesessene Familien, die hunderte von Jahren dort gelebt hatten, sind aus der Stadt rausgetrieben worden. Wie gesagt, die Einlagen sind ausgeraubt worden. Und trotzdem hat es alles nichts genutzt. Hamburg war traumatisiert, man wollte von den Franzosen nichts mehr wissen. Aber trotzdem sind diese Ideen immer weiter diskutiert worden. Und dann passierte Folgendes. 1857 war nach dem Siebenjährigen Krieg eigentlich so die erste richtige Weltwirtschaftskrise. Ausgegangen von New York. Also im Gegensatz zur Hamburger Bank haben die angelsächsischen Banken nicht diese 100% Deckung gehabt. Die haben Kredite rausgegeben ohne Deckung, die haben Eisenbahnaktienspekulationen gemacht und als die dann mit dem Kurs Richtung Süden gegangen sind, sind halt die Banken pleite gegangen und Hamburg war auch betroffen. Warum war Hamburg betroffen? Natürlich, weil sich auch viele Hamburger Kaufleute haben hinreißen lassen, Kredite aufzunehmen, die ihnen die Hamburger Bank nicht gegeben hätte. Die hat gesagt, du kriegst keinen Kredit, sieh zu, dass du mit Eigenkapital arbeitest. Da waren sie aber genauso gierig wie alle anderen und sind dann zu irgendwelchen holländischen oder Banken in London oder New York gegangen und haben sich irgendwelche Kredite ausstellen lassen oder sie haben sich Wechsel ausstellen lassen. Diese Bankwechsel, die zirkuliert sind ohne Ende. Und so saßen hier 1857, wie übrigens auch während des Siebenjährigen Krieges, viele Hamburger Kaufmannsfamilien da, die pleite waren, die Konkurs waren. Man hat während dem Siebenjährigen Krieg gesagt, das ist euer Problem. Ihr habt spekuliert, das müsst ihr selber aussetzen. Und hier hat man 1857 zum ersten Mal gesagt, nein, wir als Hamburger Rat, wir als Stadt, wir müssen unsere Kaufleute schützen, wir müssen für die bürgen. Und da hat man also einige Eisenbahnwaggons an Silber aus Wien nach Hamburg transportiert. Wien war damals noch ein bisschen abseits, die haben an dem internationalen Handel und so noch nicht so richtig da partizipiert, also die hatten noch eine saubere Bilanz, die haben dann Eisenbahnwaggons nach Hamburg geschickt als Silber, um zu sagen, hier ist das Silber, das konnte auch dann nach relativ kurzer Zeit wieder zurückgeschickt werden, die Krise hatte sich beruhigt gehabt, aber, und das ist jetzt Adolf Wagner, und wer Adolf Wagner kennt, weiß ja, dass Adolf Wagner zu der historischen Schule gehört hat. Das war also kein klassisch Liberaler, sondern das war, was wir heutzutage sagen würden, das war so ein Keynesianer, so ein Linker. Und selbst die Linken haben damals gesagt, deswegen habe ich das hier mal aufgeschrieben, man mag im Übrigen darüber denken, wie man will, einen höchst gefährlichen Präzedenzfall wird dieses Einstehen der Staatskasse für die Verluste und Sünden der Einzelnen immer bleiben. Das sagt ein Linker. Da sehen Sie mal, was damals links war. Ich meine, heutzutage haben wir in der FDP Wirtschaftsliberale und der AfD, die sowas niemals über die Lippen bringen würden. Aber das war noch eine etwas andere Zeit, aber trotzdem, diese Ideen wurden immer weiter reingetrieben, die Ideen des Nationalismus, Sozialismus Volkssouveränität und dann immer weiter. Ja, und dann gab es etwas, wogegen sich Hamburg dann auch nicht wehren konnte. Dann kamen die Preußen durch die grandiosen Siege gegen Frankreich, Dänemark, Österreich. Und ja, also ich will nicht sagen, in Hamburg hat man sich ergeben. Es gab auch so den einen oder anderen Kaufmann, der gesagt hat, ja, ich spekuliere vielleicht drauf, wenn ich jetzt so die Preußen hinter mir habe, dann kann ich ja doch international nochmal, habe ich ein bisschen mehr Gewicht im internationalen Handel. Aber es war ein sehr, sehr umstrittenes Thema, aber unterm Strich hat man dann gesagt, okay, gut, machen wir, ist ihnen ja auch nichts anderes übrig geblieben. Aber es haben viele Kaufleute bereits nach kurzer Zeit bitter bereut, dass man diesen Schritt gemacht hat, aber es war damals so. Und hier war jetzt zum ersten Mal, dass diese Ideen, die sich über hunderte Jahre aufgespielt haben, hier auch langsam in die Praxis umgesetzt wurde. Bismarck war ja ein großer Meisterdiplomat, diese Dinge so umzusetzen, dass es keiner so richtig mitbekommen hat, aber effektiv. Und ich sage ganz bloß, im Vergleich zu heute ist das ein Witz. Ich meine, ich würde auf allen Vieren nach Berlin krabbeln, wenn wir nur ansatzweise dieses Ausmaß an Polizei und Militärstaat hätten oder auch an Steuerbelastung, wie wir es zu Bismarck-Zeiten hatten. Man muss auch sagen, es war wirtschaftlich natürlich auch die Blütezeit, ja. Das 19. Jahrhundert, insbesondere auch die zweite Hälfte, haben wir eine Bevölkerungsexplosion gehabt, einen Wohlstandsgewinn, den es so in der Geschichte vor oder später nicht gab. Aber trotzdem sind diese Ideen, ist sozusagen die Saat für das, was danach kam, schon gelegt worden, auch wenn man in der Phase noch eine wirtschaftliche Blüte hatte. Und was dann kam, sehen wir ja. Bitte mal weiter. Ich habe mal geschrieben hier, Nationalismus und Kriegssozialismus mit anschließender Währungsreform. Also das war insbesondere die Idee des Nationalismus, dass man jetzt hier irgendwo sich mit dem Nachbarn aufreibt und die Franzosen platt macht oder wie auch immer, hat dann zur ersten Hyperinflation geführt. Dann bitte mal weiter. Dann kam die Nationalsozialisten, also nationaler Sozialismus, wieder alles in Schutt und Asche gelegt. Nächste Währungsreform. Und hier habe ich mal einen Begriff von Roland Bader geborgt. Er hat gesagt, nach dem nationalen Sozialismus und internationalen Sozialismus haben wir heutzutage den Sozialsozialismus. Finde ich einen sehr passenden Begriff. Und wenn Sie sich das mal anschauen, das ist ein, das Mathe-Mal ist in Hamburg zum ersten Mal, ich glaube 1300 irgendwas abgehalten worden. Das ist die Veranstaltung schlechthin, wo Kaufleute, ehrbare, ursprünglich mal Kaufleute zusammenkommen und um insbesondere auch die, die Kontakte ja, zu den Nachbarn zu pflegen und schauen Sie, was mittlerweile rausgekommen ist. Da steht hier ein Sozialdemokrat, der manchmal weiß, wie Kaufmann geschrieben wird. Und da steht links ein Barroso und rechts ein Herr Fitschen. Man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus und sagt, was ist bitteschön aus dieser ehemals freien und Hamburger Kaufmannstadt geworden. Und